Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo und herzlich willkommen zur Staffelbesprechung einer ganz besonderen Serie, die ich zusammen mit zwei ganz besonderen Männern besprechen möchte. Herzlich willkommen zur Besprechung der zweiten Staffel von Peacemaker. Und um diese Serie angemessen besprechen zu können, habe ich mir, wenn man so will, die Trinity des Telestammtisches zusammengeholt. Moinsen Maurice, moinsen Heiko.
Hi.
Hallo.
Guten Tag, ich bin der Andi und wir sind die Jungs, die hier vor gar nicht allzu langer Zeit ziemlich viel Zeit und Zeit investiert haben in die Besprechung, in die Recaps. Die waren sehr ausführlich zum Pinguin, HBO Max, dieses Spin-off quasi zum Batman-Film mit Pattinson in der Hauptrolle. Und wir haben hier schon durchaus wenn man so will, sehr exponierte DC-Expertise am Start. Und ich freue mich tierisch, dass wir jetzt auch mal eine Runde über Peacemaker sprechen wollten. Heiko, ich gehe davon aus, dass alle schon unsere Recaps gehört haben und alle ganz genau wissen, wer du bist. Aber wenn ich sage, du bist ein Comic-Fan, ist das nicht falsch, oder?
Das ist nicht falsch. Ich bin aufgewachsen in einem Comicladen, und zwar im Comicladen meiner Eltern. Später wurde ich dann, nachdem ich von radioaktiven Comics gebissen wurde, selber zum Comic-Autor, bin ich bis heute geblieben. Und ich kenne mich so ein bisschen so holistisch mit Comics aus. Ich bin mit DC und Marvel aufgewachsen, liebe beides. Ich glaube, Maurice ist noch ein bisschen mehr DC geprägt, aber das kann er euch selber erzählen.
Ja, sorry.
Ich sag nur, also, dass du ein DC-Fan bist, Maurice, das ist ja nun auch kein Geheimnis. Unter anderem hatten wir die Gelegenheit, dich in verschiedenen anderen Casts auch schon zu hören. Du saßt auch beim Daniel mit auf der Couch bei Kino Plus und hast da auch ein paar sehr elaborierte Worte zu Superman fallen gelassen. Denn auch du bist im Superhelden-Universum, konkret im Gunverse, ziemlich drin, kann man sagen, oder?
Hab halt, ähnlich wie Heiko, halt eben diese Jugendliebe zu Comics genossen. Ich habe halt, bin nicht da aufgewachsen, also bin nicht da reingeboren, sondern ich habe in meinem lokalen Comicladen nach der Schule immer sehr viel Zeit verbracht und eigentlich das ganze Essensgeld, was meine Mutter mir gegeben hat, eigentlich so richtig Bootstrap-mäßig immer so mit Pläne gemacht, wie viele Tage ich hungern muss, um mir ein neuer Paperback kaufen zu können. Und habe mir so dann mein Wissen angeeignet über die Zeit. Und da bin ich dann mit der Dauer, was Heiko schon eben so ein bisschen angespielt hat, ich habe immer beides gelesen und auch Image, aber bin dann irgendwie bei DC hängen geblieben, weil ich diese, bei den Comics zumindest damals, den Optimismus einfach mehr mochte und dieses Sagenhafte.
Ob wir diesen Optimismus hier jetzt auch bei Peacemaker sehen oder nicht,
das werden wir
gleich gemeinsam rausbekommen. Jetzt haben wir ja, ich habe es erwähnt, die Recaps gehabt zur Pinguin-Serie und so viel liebes Publikum ist dem geneigten DC-Fan vielleicht bekannt, das hat so ziemlich genau gar nichts mit dem zu tun, was wir jetzt hier bei Peacemaker besprechen wollen, einfach weil das auch ein ganz anderes Universum ist, Heiko, oder?
Ja, das ist ein anderes Universum. Was für ein Universum, das ist, glaube ich, das weiß niemand mehr so genau. Also außer, dass es hier nicht vorkommt. Aber vielleicht gibt es ja eine Verbindung. Also ich meine, wir haben jetzt in Peacemaker Season 2 ein Multiversum, ein DC-Multiversum, das uns eröffnet wird. Vielleicht gibt es eine Tür, die sich in dieser Serie öffnen könnte, die auch in das Matt Reeves-Universum führen könnte. Ich finde übrigens, es hat eine Parallele. Wir alle haben angefangen, die Pinguin-Serie zu gucken und konnten, glaube ich, alle nicht so wirklich was mit diesem Charakter, vor allem mit dieser Interpretation vom Pinguin, was anfangen vorher und waren dann am Ende der Serie total begeistert. Genauso ging es mir mit Peacemaker, bevor ich ihn zum allerersten Mal in The Suicide Squad gesehen habe. Ich hätte mit dieser Figur nichts anfangen können, kannte diese Figur kaum und bin jetzt dank der Serie und dem Film kompletter Fan.
Und halt wegen der schauspielerischen Leistung, oder? Also ich glaube, John Cena hat halt einfach diesen Charakter einen noch sympathischer gemacht als überhaupt. Und das ist auch, glaube ich, ja bei James Gunn so gewesen, weil es war eigentlich nie der Plan, dass es eine Peacemaker-Serie geben sollte, sondern es ist dann Covid passiert.
Danke, Covid. Ja.
Danke, Covid.
Und wie so viele tolle Sachen ist auch das auf Covid zurückzuführen.
Gab es da nicht irgendwie so eine Geschichte, dass das letztlich wirklich nur entstanden ist, weil die drei, also konkret Gunn, seine Frau und eben auch John Cena sich so gut verstanden haben, dass es einfach da eine gute Chemie gab, die sie dann eben auch auf die, erstmal auf die Filmleinwand gebannt haben und dann irgendwie merkten, okay, die Figur funktioniert, die Fans wollen mehr und dann gab es die Serie. War das nicht wirklich, ich sag mal, rein privat begründet?
Ja, das ist schon was, was ja viele Leute Gunn auch im Negativen vorwerfen, dass er immer mit denselben Leuten zusammenarbeitet und dass er halt sehr viel Favorites spielt, wenn es um seine Freunde geht. Aber ich finde das eigentlich nur logisch, dass wenn du in so einem Business unterwegs bist, arbeitest du am liebsten mit Leuten zusammen, mit denen arbeiten einfach richtig Spaß macht. Total. Und das war dann, also man kann ja schon mal, wer das alles nicht gesehen hat, weil es ist ja aktuell, glaube ich, für viele Leute ein bisschen schwierig zu verstehen, wie das DC-Universum aufgebaut ist, das neue Kino-Universum. Aber eigentlich beginnt ja jetzt das neue DCU mit The Suicide Squad, der ja auch von James Gunn gemacht wurde, kurz nachdem er von Disney gefeuert wurde. Und dass das dann halt einfach so passiert, dass er so gemerkt hat, ey, John Cena, das ist jemand, ich habe den zwar getötet in dem Film, aber irgendwie hätte ich ganz gerne noch ein bisschen mehr Zeit mit dem. Und dann hat er wirklich aus Langeweile, weil er gefangen war in seinem Haus, in seiner Wohnung oder wo auch immer er leben mag, einfach eine Serie rausgehauen in kürzester Zeit und die wurde dann auch super schnell gegreenlightet. Und und jetzt sind wir hier und es gibt schon eine zweite Staffel von einem Charakter, den, wenn man auf die Comics guckt, einfach sagen müsste, den interessiert kein Schwein. Also der war in der absoluten Obskurität des DC-Universums gefangen, weil es ist einfach ein Charakter, der für den Frieden töten würde. Und selbst als der Charakter nach Crisis on Infinite Earths wiederbelebt wurde oder neu interpretiert wurde, war der auch einfach nur genau das, einfach ein Typ, der tötet für den Frieden. Und ja, das ist so die Premise.
Warum wurde überhaupt gegreenlightet? Weil einfach James Gunn der Typ an der Spitze ist von diesem Teil von Warner, der letztlich ganz allein zusammen mit dem Zephran, soweit ich das weiß, über die Geschicke von DC da entscheiden kann. Das heißt also, er ist hier in einer Mehrfachrolle. Er ist Autor, er ist natürlich Regisseur, aber er ist auch komplett kreatives Mastermind und Executive Producer. Das heißt also wirklich, dass da was nicht gegreenlightet wird, wenn es halbwegs funktioniert. Er hätte mich jetzt mal überrascht, weil er derjenige ist, der das zu entscheiden
hat. Ja, mittlerweile. Mittlerweile, aber die erste Staffel Peacemaker ist ja noch im Snyder Wars angesiedelt, was wir nicht vergessen dürfen. Der hat jetzt im Endeffekt das retroaktiv, also geretconnt, dass das jetzt auch im DCU spielt. Erste Folge der zweiten Staffel macht auch ein paar retconnt so ein, zwei Szenen, damit das auch wieder kanonisch passt. Aber so, greifen wir vielleicht ein bisschen vorweg.
Ja, ich sollte noch mal ganz kurz erklären, damit wir das später auf jeden Fall geht. Ich meine schon die ganze Zeit Stichpunkte, dass wir auf jeden Fall gleich konzeptmäßig auch so richtig angehen können, wie Profis täten, die nicht nachts um 9:30 aufnehmen. lass uns mal ganz vorne anfangen. Ich gucke mal kurz zur Einordnung. Das Gunverse ist noch nicht so groß, deswegen können wir es kurz zusammenfassen, aus was es eigentlich besteht, denn so viel ist es gar nicht. Vor einigen Monaten kam der Superman-Film in die Kinoseele dieser Welt. Da kann man ganz viel zu sagen, haben wir beim Telestammtisch auch getan. Wie gesagt, der Maurice war bei Kino Plus und ich glaube auch bei den Kollegen von Paperback hast du auch noch mal länger drüber gesprochen, richtig?
Ja, kann gut sein. Und auch in den YouTube-Kommentaren.
Vor allem dort.
Immer.
Ach, du das warst ist, das.
ich war dann derjenige, der auch da die Türen geöffnet hat und in die verschiedenen Universen des Hasses gegangen ist. Auf
jeden Fall. Also der eine Film, der, wie gesagt, der jetzt aktuell im Raum steht, irgendwie ist Teil 2 auch angekündigt, Man of Tomorrow, und da gibt es tolle Bildchen und Spekulationen, worum es gehen kann. Das ist aber hier heute gar nicht Thema. Es gibt noch, bevor wir dann zur ersten Staffel Peacemaker natürlich gleich kommen, ja auch noch Creature Commandos. Das weiß ich auch, dass wir das alle drei gesehen haben. Eine Animationsserie, die in diesem Universum spielt. Wie ist denn da Peacemaker mit verbandelt? Ist er das überhaupt? Wo setzt das an? Gibt es da Verbindungspunkte, die ihr kennt?
Ja, so naja, hauptsächlich
Peacemaker Rick selber nicht, ne? Rick Flag, ja. Rick Flag Senior, den wir jetzt in der zweiten Staffel als Chef von Argus vorgesetzt bekommen. Der ist dann auch, der kommt zum ersten Mal in Creature Commandos vor als Chef dieser seltsamen Truppe, so eine Art Suicide Squad für Monster. Und das ist, glaube ich, auch Kanon. Also zumindest so in groben Zügen, das, was da passiert, hat dieser Rick Flag, den wir jetzt in Peacemaker und auch in Superman gesehen haben, wohl erlebt.
Ja, auch kommende Film Clayface ist ja, also es kommt ja schon Clayface in Creature Commandos vor und macht da ja auch etwas mit Rick Flag Senior, was ja auch referenziert wird.
Genau,
sehr ominös.
Heißt, ist aber auf dem Weg und ist noch nicht, da ist noch nichts Konkretes spruchreif, oder?
Der wird gerade gedreht. Das ist ein Body-Horror-Film und der ist fast fertig. Also der James Gunn meinte schon, er kann ihn sich nicht angucken, weil er den so ekelhaft findet.
Was ich gar nicht ekelhaft fand, war dann die erste Staffel von Peacemaker. Da gab es ein großes episches Finale. Es gab viele Alien-Geschichten und es war auch sehr lustig. Es war typisch Gunn und das ist auch nur in einem gewissen Rahmen hier und jetzt Thema. Denn wir sind dann jetzt hier auch in Staffel 2 angekommen. Und da, lieber Heiko, hast du dich angeboten, uns mal kurz abzuholen, was eigentlich so die inhaltliche Story ist. Worum geht's denn in Staffel 2? Setzt sie überhaupt an Staffel 1 an oder nicht? Erzähl mal, worum geht's?
Also Staffel 2 beginnt erstmal damit mit einem Retcon. Das heißt, wir sehen einen Rückblick von Staffel 1 und sehen, wie diese jetzt in das neue James Gunn Universe, das DCU, eingefügt wird. Das heißt, Peacemaker, der ja eigentlich als Villain eigentlich angefangen hat, als Teil des Suicide Squads, im Endeffekt ein Psychopath, der Leute abknallt und das so für die gute Sache macht, dann zu einem Anti-Helden wird in Peacemaker Staffel 1, eigentlich zu einem Helden, der die Welt rettet, mit einer Truppe von neu gewonnenen, sehr, sehr unterschiedlichen Freunden, ja, die Welt von einer Alien-Invasion rettet. Am Ende kommt sogar die Justice League vorbei. Die wird dann angepasst an die neue Justice League, also Superman, Green Lantern, Hawkgirl, Supergirl sehen wir auch ganz kurz. Und das ist eigentlich so ein großer Höhepunkt. Dieser Typ hat es vom totalen Loser zum weltenrettenden Helden geschafft. Ja, und dann vergehen, glaube ich, 2 Jahre, wenn ich mich recht erinnere. Und wir sehen, dass Peacemaker, Christopher Smith und seine Freunde, irgendwie gar nicht so an der Spitze angekommen sind, sondern es ist eigentlich alles irgendwie viel schlimmer für alle geworden. Diese Freundestruppe, die 11 Street Kids, wie sie sich nennen, die haben sich so ein bisschen aus den Augen verloren. Also man hat noch so lose Kontakt, aber es geht allen nicht wirklich gut. Er selber, Peacemaker, lebt jetzt in der alten Wohnung im Haus seines Vaters, den er töten musste in der ersten Staffel, der nämlich eigentlich ein ganz schlimmer Villain war, der ihn und den Bruder traumatisiert und zu Superhelden in den größtmöglichsten Anführungsstrichen erzogen hat. Der Vater ist tot. Christopher lebt jetzt in seinem Haus. Eagly, sein Sidekick / Haustier / ja, anscheinend ein ganz besonderer Adler, gammelt zu Hause rum. Und was man wissen muss aus der ersten Staffel ist, dass der Vater von Peacemaker ein Dimensionsportal einfach in seiner Wohnung hatte. Wir haben uns die ganze Zeit in der ersten Staffel gefragt, woher dieser Redneck-Nazi überhaupt das Wissen und die Technologie hat, ein Dimensionsportal in eine Art Taschendimension zu öffnen, wo er wohl seine, also Helme und Technologie und ganz viel anderen Krempel her hat. Wir erfahren in dieser Staffel endlich, dass er das wohl auch nur gestohlen hat, diese Technologie. Und naja, während Christopher Smith da also seinen Adler Pipi machen lässt in dieser Taschendimension, findet er raus, dass da drin ganz viele Türen und Tore sind, die zu anderen Universen, Parallelwelten führen. Und ja, er findet halt raus, es gibt eine Parallelwelt, in der nicht nur sein Bruder lebt und mittlerweile erwachsen geworden ist, sondern auch sein Vater lebt. Und die beiden sind keine Arschlöcher, sondern sind anscheinend echt nette Leute in dieser Welt. Und das ist so ein bisschen die große Frage. Er fühlt sich alleine in seiner Welt. Da gibt es eine andere Welt, in der er reinpassen würde, wo er eine liebevolle Familie hat, wo sie anscheinend auch geliebte Helden sind, große Helden, wohlhabend und eben nicht so white trash. Also meint man auf den ersten Blick. Ja, und das ist halt ist natürlich sehr, sehr attraktiv für ihn. Da gibt es auch noch eine Emilia Harcourt. Das ist auch eine Argus-Agentin, mit der er ja in der ersten Staffel sich näher gekommen ist. Die kann ja eigentlich gar nicht leiden, weil sie die Ex von Rick Flag Jr. ist, den er ja in The Suicide Squad umgebracht hat, was wir auch hier erfahren. Aber ja, in dieser anderen Welt, in diesem anderen Leben scheint alles perfekt zu sein. Und jetzt ist die große Frage, wird Peacemaker sein Glück in der anderen Welt suchen oder wird er vielleicht doch bei seinen Freunden in unserem DCU bleiben?
Liebes Publikum, da geht's keine Sorge inhaltlich noch sehr viel weiter. Es gibt Dinge, über die wir auch im Detail storymäßig sprechen könnten. Ob wir das tun oder nicht, müssen wir dann spontan am Ende in einem Spoiler-Teil entscheiden. Ich würde sagen, zum jetzigen Zeitpunkt versuchen wir erst einmal eine eher allgemeineren Fazit oder eine Meinung letztlich zu geben, kein Fazit, und uns über allgemeinere Themen zu unterhalten. Und wenn wir dann noch das Bedürfnis verspüren, am Ende dieses Podcasts ein bisschen in die Details zu gehen, was auch eventuelle Twists angeht und eventuelle Überraschungen, dann werden wir das am Ende noch mit einbauen. Da ist also eine ganze Menge passiert, Maurice. Das ist auch irgendwie, aber auch was, wo ich das Gefühl habe, eigentlich brauche ich die erste Staffel so gar nicht gesehen haben. Oder man hätte das auch einfach jetzt The Peacemaker nennen können, heißt es vielleicht sogar, keine Ahnung, anstatt nur Peacemaker, also einen typischen Gun-Move machen, und dann hätte ich das auch als neue Serie akzeptieren können, oder?
Ich glaube, man würde schon super viel von der Bindung zu den Charakteren vermissen. Also es ist wirklich so, dass, was wir eben schon ein bisschen besprochen haben, dass diese freundschaftliche Dynamik hinter den Kulissen auch innerhalb der Serie als Zuschauer einem widerfährt. Also man lernt den Charakter Peacemaker wirklich lieben, der ja nicht uninteressanter sein könnte eigentlich. Und man sieht einen gebrochenen Menschen, der eigentlich das will, was wir alle eigentlich haben wollen, und zwar geliebt werden und akzeptiert werden für das, was wir sind, anstatt für unsere Fehler und für das, zu dem wir geworden sind. Und dieses mit sich selber klarkommen und dass jeder, mit dem man irgendwann aufeinander stößt, genau diese Sehnsucht in sich trägt. Das ist ja so die Message von Peacemaker 1 ursprünglich gewesen, weil diese Gruppe an Misfits, sei es Adebayo, die Tochter von Amanda Waller ist und eigentlich das genaue Gegenteil von ihrer Mutter ist, aber dieselben Fähigkeiten hat wie sie und ein ganz anderes Leben führen möchte, aber zu anderem berufen ist. Oder selbst, ja, also Haku haben wir ja eben schon so ein bisschen drauf eingegangen, aber halt auch der Rest der Truppe, wie Vigilante, der absolute Fan-Favorite aus der ersten Staffel, der halt sehr viele grandiose Momente hat. Da wäre ich schon, wenn ich jetzt im Nachhinein das nicht gesehen hätte, würde ich sagen, ja, okay, das ist jetzt noch ein Charakter, der vorkommt. Muss ich mich für den interessieren? Also ich würde schon sagen, geht doch mal, wenn ihr die zweite Staffel einfach nur jetzt habt, guckt euch nochmal die erste an, weil die Liebe, die man aufbaut zu den Figuren, ich habe mich sehr gefreut über die zweite Staffel und das hätte ich nicht verstehen können, hätte ich die erste nicht gesehen.
Ja, finde ich auch. Und es ist wirklich auch so, dass wenn man jetzt Peacemaker zuletzt in The Suicide Squad gesehen hat, das ist schon eine Figur, die eine extreme Charakterentwicklung in dieser einen Staffel, der ersten Staffel durchmachen durfte. Und die zweite baut da ja auf, aber den großen, also wirklich den großen Bogen hat er eigentlich in seiner ersten Staffel gehabt.
Ja, also man kann The Suicide Squad kann man ignorieren, weil eigentlich in der ersten Staffel wird halt relativ schnell alles erklärt, was in The Suicide Squad passiert ist und auch was für eine Schuld Peacemaker in sich trägt, dass er ja eigentlich diesen großen Helden Rick Flag Jr. töten musste für den Frieden und was das mit ihm gemacht hat. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man die erste Staffel gesehen hat, damit man eben bei diesen Parallelwelten umso überraschter ist, wie einige Figuren dann ganz anders sind. Wie zum Beispiel ein Rick Flag. Ah ja, wir gehen nicht weiter darauf ein, wir spoilern noch nicht.
Was man auf keinen Fall ignorieren kann, und das ging mir bei jeder einzelnen der insgesamt 8 Episoden so, ist das Intro. Das Intro ist so ein bisschen auch schon in der ersten Staffel das absolut spezielle, besondere, super duper Ding gewesen, wo einfach wir die Figuren aus der jeweiligen Staffel tanzen sehen. Und auch in Art und Weisen und in Posen, die immer in irgendeiner Art und Weise irgendwie auch Interpretationsspielräume gegeben haben. Irgendwelche, nun ja, ich will nicht zu viel verraten, was die zweite Staffel angeht, aber eben Haltungen, Körperhaltungen und vielleicht auch Symbole, die da interpretiert werden könnten. Und das war halt jedes Mal so, dass wir letztlich so einen Cold Opener kriegen und dann passiert irgendwas, eine Art Cliffhanger, und dann geht das über in dieses Intro. Und das habe ich mir jedes Mal komplett angeguckt, weil ich die Figuren halt tanzen sehen wollte. Und es war wirklich jedes Mal derselbe Tanz. Ja. Und das sind noch alles keine gelernten Tänzerinnen und Tänzer. Aber es war jedes Mal geil. Und da würde mich eure Meinung interessieren. Gerade auch, weil, ich weiß nicht, wer von euch beiden das war, ihr habt die Tage in die interne Gruppe so ein Beispiel dafür geschickt, dass dieses Intro wirklich zu vielen Gelegenheiten passt. Wie hat's dir gefallen, Heiko? Zimmer.
Also das Intro von Peacemaker, erste Staffel, dieser ausdruckslose Ausdruckstanz, den sie da machen, gepaart mit diesem Hammer-Song, den er in der ersten Staffel hat, ist eins der geilsten Fernsehserien-Intros ever, finde ich. Ja. Und ich war sehr gespannt, wie sie das noch toppen wollten. Dann kommt also die erste Folge der zweiten Staffel und ich sehe das, höre das neue Lied. Ich sehe, es ist jetzt eine größere Cast, die tanzt. Und ich dachte, ja, ist ganz nett, kommt aber nicht an die erste Staffel ran. Und mit, wie du gesagt hast, bei jeder Folge habe ich dieses Intro komplett geguckt. Ich habe zu keinem Zeitpunkt dran gedacht, es zu skippen. Und dieser fucking neue Song von Foxy Shazam ist so ein Banger.
Oh, ja.
Und jetzt muss ich sagen, er ist einfach noch besser als der aus der ersten Staffel. Und es ist einfach grandios. Dieses Intro aus der zweiten Staffel ist mir einfach, es ist so emotional. Es ist wirklich, wie du gesagt hast, jedes Mal dasselbe. Und es kommt nach dem Cold Opening und ich habe das Gefühl, es gehört einfach zu der Emotionalität dieser Serie dazu und es kriegt mich jedes Mal. Also riesen, riesen, riesen Fan.
Ja, der Song ist einfach sehr stark und das ist so ähnlich wie bei so Gorilla-Songs, der wächst. Also es gibt ja bei den neuen Gorillas-Alben oft dieses Phänomen, dass man sagt so, warum ist das denn jetzt so? Und dann nach dem fünften Mal hören bist du so, ey, das ist wirklich ein absolutes Meisterwerk. Und wir erfahren ja auch am Ende der Serie ein bisschen mehr zu dem Song und woher der kommt und auch der Text, der dazu gehört. Und Andreas, du hast es ja eben schon so ein bisschen angedeutet, dass da ja immer viel reininterpretiert werden kann und auch soll. Also James Gunn hat ganz bewusst bei beiden Intros Sachen, die Leute tanzen lassen und machen lassen, die ein bisschen Hinweise darauf geben, was in der Serie passiert. Und ich sag mal so, der Song hat ja auch so Wellen geschlagen, dass es gibt ja einen Fortnite-Skin von Peacemaker inklusive Emote. Und nach einer gewissen Folge wurde dieser Emote erstmal entfernt, weil Apple kurz ein bisschen Angst gekriegt hat, wofür dieser Tanz nämlich stehen könnte. Und er ist wieder zurück in zensierter Form, sagen wir mal so.
Ja, in Pog-Form.
Und da steht dann, letztlich steht das Intro für mich so ein bisschen exemplarisch für was, ohne dass ich es jetzt inhaltlich nennen werde, aber zum Beispiel auch im Finale ganz mit der Faust aufs Auge kommt. Das sind nämlich, wenn man so will, die Musik und konkret auch diese musikalischen Collagen, nenne ich es mal. Wir sehen irgendwelche Bildausschnitte, irgendwelche kurzen Sequenzen, irgendwas passiert, Menschen machen Dinge und da wird dann irgendeine Form von Musik drüber gelegt. Ich krieg also quasi, ja, wenn man so will, mit dem Hammer die Emotion präsentiert, die ich jetzt zu spüren habe. Das funktioniert für mich persönlich mal besser und mal schlechter, was aber nicht bedeuten soll, dass die musikalische Auswahl per se nicht grundsätzlich gut wäre. Musik spielt hier in dieser zweiten Staffel auch in den letzten Folgen nochmal eine etwas größere Rolle, weil man da beispielsweise sind da zwei Figuren auf einem Konzert und das sind alles so Aspekte, die bei Gunn, glaube ich, grundsätzlich dafür ist er einfach bekannt und ich frage mich, ob das bei Peacemaker hier jetzt irgendeine Besonderheit war. Im Gunverse quasi nicht, aber insgesamt trotzdem einfach eine tolle musikalische Untermalung. Dennoch, die musikalischen Collagen habe ich irgendwie, kommen die ständig vor oder irre ich mich da?
Also ich habe ja schon, als ich bei Kino Plus war, gesagt, dass man inzwischen die Gun-Formel stärker spürt als vielleicht noch beim Guardians of the Galaxy Volume 1. Und auch was dieses Misfits, die zueinander finden und die alle am Ende liebenswert sind und flawed. Das ist ein Grundthema einfach für Gunn und ich glaube, das ist halt auch was, wo er nie mehr von ausbrechen kann, weil zum einen hat ihm halt Erfolgrecht gegeben. Ich finde auch an einigen Stellen ist es handwerklich dann, ja, echt, wie du meintest schon, so zu sehr in die Fresse, brauche ich das jetzt so? Aber dann lese ich dann teilweise Internetkommentare und Theorien von Leuten und ich bin so, wow, okay, also man kann es irgendwie nicht richtig machen. Entweder macht man es so wie Marvel und es wird alles hundertprozentig genau, ohne Freiraum für Spekulation, genau gesagt, was gefühlt werden muss oder nicht. Oder du machst es halt so wie Gunn, das ist dann so manchmal so, nö, das ist jetzt so und glaubt mir einfach, dass es so ist. Und die Leute wollen es trotzdem nicht glauben. Und sagen, ich habe aber eine andere Theorie. Und er ist dann so, eigentlich habe ich genau gesagt, wer jetzt böse ist und wer nicht. Und auch der Song sollte dir einen Hinweis darauf geben. Und dann siehst du in Internet-Kommentare, ja, aber bist du dir sicher? Und er muss dann wirklich einfach schreiben, ja, ich habe die Story geschrieben. Ich weiß, warum das so ist. Also es ist alles sehr konfus, manchmal so wie Handwerk, Intention und Rezipienten miteinander spielen. Aber das macht es ja auch irgendwie so spannend und deswegen gibt es ja dann auch sowas wie das, was wir jetzt hier machen. Weil irgendwie macht es ja immer alles was mit uns und wir haben dann trotzdem immer noch mal unsere eigenen Gedanken, egal was jemand vorhat oder nicht.
Also Gunn hat viele Qualitäten, aber er ist auf jeden Fall eins nicht und das ist subtil. Der trägt sein, wie nennt man das hier, wears his heart on his sleeve. Also der der hat schon einfach seine Sympathien und seine, wie du gesagt hast, ne, seine Formel oder eben auch seine Themen, die er halt immer wieder bearbeitet, weil sie ihn wohl selber auch einfach bewegen. Und ehrlich gesagt hat ja jeder, also jeder, der Sachen schreibt oder Sachen erschafft, hat ja so ein paar, merkt dann irgendwann, oh, ich drehe mich anscheinend immer um dieselben drei Themen. Komisch. Anscheinend ist das was Wichtiges für mich.
Tierschutz? Jared Leto?
Genau, Found Family. Gunn macht ja selber auch, hat jetzt angefangen für die zweite Staffel Peacemaker nach jeder Folge einen Recap-Podcast zu machen mit seinen Freunden und seiner und ich habe nicht alle geguckt, ich habe mal reingeguckt in die. Und im letzten erzählt dann halt auch einfach, ja, und für mich war jetzt in dieser Szene oder in dieser Folge war das Bewegendste das und das, und dann fängt er an zu weinen in seinem Recap-Podcast und du merkst, na, ja, das so ist schön. Jetzt einfach eine Sache, die er tief fühlt, und das ist nicht zynisch, das ist einfach das, so, wie er das halt richtig gut findet. Und mittlerweile hat er halt noch viel weniger Kontrolle von oben, weil er halt selber der Man in the Suit ist. Also er ist ja sein eigener Chef. Das heißt, manchmal werden die Sachen vielleicht handwerklich ein bisschen sloppy, weil da kein zweiter mehr drauf guckt. Aber es ist trotzdem schön, so ungefiltert eine Vision zu bekommen.
Weiß nicht, also ist ja schon schön, freut mich auch total für Gunn, aber für jemanden, der da eigentlich den Kopf, also den Hut auf hat und der da wahrscheinlich schätzungsweise für Tausende von Beschäftigungsverhältnissen zuständig ist, der muss irgendwie auch so ein bisschen, der darf die objektiven Aspekte und Gesichtspunkte, die BWL, wenn man so will, ja nicht aus den Augen verlieren. Also ich frage mich, ob das so sinnvoll ist, dass er so eine hohe emotionale Kopplung an diesen Inhalt hat, an diese letztlich Figuren, an dieses Universum und auch an diese Menschen. Ich frage mich gerade, ob ich das gut finde oder ob das nicht eigentlich auch zum Beispiel eine Qualitätssicherung, das ist ein blödes Wort in dem Zusammenhang, aber ob das dem nicht eigentlich im Weg steht. Maurice, bin ich da?
Wir können ja mal die Gegenthese angucken. Da komme ich jetzt wieder als Hater rüber. Wir können uns ja die absolute BWL-Superthese angucken. Und ich glaube, es gibt kaum etwas, was gewinnoptimierter ausgelegt war oder ist als das MCU. Und da gab es ja sehr viel Qualitätskontrolle in Form von, wir shooten Filme The Marvel Way, sprich bis zum Ende, am Tag des Drehs, wissen wir alle noch nicht hundertprozentig, was alle Executives dazu sagen, wie welche Szene gedreht werden soll. Und im Schnitt safen wir dann auch noch mal was. Und wenn dann die chinesische Filmindustrie drauf guckt und sagt, nee, das und das Thema darf nicht sein, dann müssen wir es auch noch mal rausnehmen, um Gewinne zu maximieren. Und die große Frage ist jetzt, sind das bessere Serien und Filme als das, was wir bis jetzt gekriegt haben? Und ich bin ein großer Fan davon, lieber habe ich was, wo jemand so verbunden mit der Materie ist und mit dem Source Material, als ja, wenn er halt, also ich glaube, der Unterschied, jetzt mache ich direkt das nächste Haterfass auf, zum Beispiel Zack Snyder hat ja auch sehr geliebt, was er da macht. Ne? Der war ja sehr überzeugt davon und der hat auch 100%. Super viele Interviews gegeben. Die würde ich jetzt sagen, die unterscheiden sich nicht von denen von James Gunn. Und James Gunn und Zack Snyder sind ja auch Freunde angeblich und haben ja immerhin schon mal einen Film zusammen gemacht und können danach immer noch miteinander reden. Das will was heißen. Und da war das aber jemand, der sein Ding durchgezogen hat, entgegen jeder Kritik und Kontrolle, mit gleichzeitig aber den Executives und unter anderem Christopher Nolan, kann ich nur noch mal sagen, die halt gesagt haben, nee, das muss alles mehr gegroundet sein und düsterer sein und alles Mögliche. Und jetzt kriege ich endlich ein DC-Universum, wie ich es mir mal gewünscht habe, was bunt ist, was fröhlich sein kann, was cheesy sein darf, was sich nicht dafür schämt, dass es ein Comic-Universum ist. Und deswegen bin ich gerade einfach, ist für mich das Gunverse wie so diese Jogginghose, die man schon sehr lange hat und die man niemals wegschmeißen wird, weil wenn man die anzieht, weiß man, dass Wochenende ist. Und man weiß auch genau, wie das Wochenende aussehen wird und es ist trotzdem immer wieder schön. Und ich sag mal so, bis jetzt erfolgstechnisch oder zahlentechnisch geht's ja voll auf. Ne? Peacemaker, auch jetzt die zweite Staffel, war die ganze Zeit die Top-Serie auf HBO.
Ich glaube, in den Nielsen-Charts
international
taucht auf, ne? Also die Nielsen-Charts sind die großen Gesamtübersichten und da taucht das einfach nicht auf.
Und ich glaube, das ist das HBO-Problem.
Ja, aber ändert ja nichts. Also das sagt der sagt
aber, ja nur,
dass es keine Masse erreicht.
Aber Nielsen ist ja nur Einschaltquote und Streamer geben ja nicht ihre Zahlen daran, oder?
Die werden da subsumiert, da gibt es irgendwelche Statistiken, die reinfließen. Und Nielsen ist auch immer ein paar Wochen hinterher. Es kann sein, dass die jetzt gerade bei Nielsen erst bei Folge 2 oder so wären, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und dass man das noch nicht sagen kann. Und dass es vielleicht auch eine Serie ist, die dann vom Bingen oder irgendwie profitieren wird oder so. Aber diesen Erfolg, den Maurice da gerade angesprochen hat, also den sehe ich nicht. Auch ganz im Gegenteil. Auch die Zahlen bei Superman entsprechen nicht den Erwartungen. Ich weiß nicht genau, wie du jetzt darauf kommst, dass das so einfach nur aus Mainstream-Sicht so ein Riesenerfolg wäre. Unter uns Fans, okay. Aber ich bin mir nicht sicher, dass das die Zahlen abgeschmissen hat, die sie da gerne gehabt hätten.
Also Superman hat man ja immer die Hoffnung, dass das anscheinend ja mal eine Milliarde macht im ersten Wochenende, weil es Superman ist. Aber es ist halt einfach, sag ich mal, die Umstände, die wir als Gesellschaft gerade erfahren und die der Kino- und Fernsehmarkt gerade erfahren. Wir liegen im Zeitalter des Content-Überflusses und Überdrusses. Und da waren ja schon die Zahlen dafür, dass die Leute so skeptisch waren gegenüber dem Superman-Film. Zumindest in den USA ja sehr gut. International hat der Film halt total gestruggelt, weil halt einfach die Begeisterung für einen sehr amerikanisch geprägten Helden in einer Zeit, wo halt Amerika jetzt aktuell einfach ein Nazi-Staat ist, ist halt, hält sich in Grenzen, glaube ich. Und ja, also es ist, glaube ich, sehr konfus, aber es gibt ja, wenn innerhalb weniger Wochen ein Sequel angekündigt wird, es stehen die Zeichen ja nicht schlecht. Und ich glaube, was natürlich da auch mit reinspielt, ist, warum Gunn auch gerade so The Man Without Sleep ist, also sprich, der produziert ja eine Sache nach der anderen ist. Es gibt ja diese ganzen Gespräche, dass ja der DC-Part oder der Warner Brothers guckt ja gerade, wie verkaufen sie Sachen, weil denen geht's ja auch nicht so mega, mega gut. Und die gucken, was haben sie für Leute, die Geld in sie reinpumpen wollen oder was können sie an IPs verkaufen? Und ich glaube, die versuchen gerade DC nochmal einmal richtig hoch zu jazzen, bevor nämlich da ein großer saudi-arabischer Investor kommt und das ja, sich natürlich einfach krallt.
Liebe Grüße an EA. Jungs, wir haben jetzt ganz viele allgemeine Sachen besprochen, haben wirklich, glaube ich, eine große, gute allgemeine Einordnung der Serie geschaffen. Was wir natürlich noch gar nicht gemacht haben, ist uns ein paar Figuren anzugucken und das sollten wir jetzt mal ganz, ganz dringend tun. Und im Zentrum steht, und wir hatten ihn hier und da jetzt auch schon erwähnt, natürlich John Cena, der uns den Peacemaker gibt, der ja eigentlich Christopher Smith heißt und ich sag's, wie es ist. Also ich glaube, da geht Heiko auch ähnlich. Das ist so eine Figur, mit der ich nicht so richtig viel anfangen konnte. Ich habe dann von Panini irgendwann mal so ein, es war ein Zusammenhang, glaube ich sogar mit dem The Suicide Squad Film irgend so eine Standalone-Miniserie gelesen, irgend so ein Paperback und die war ganz nett. Also das kann ich sagen. Ich weiß nicht mal mehr, wer die geschrieben hat, aber so insgesamt ist das für mich eine relativ wenig definierte Figur gewesen. Und jetzt haben wir hier John Cena, der offensichtlich ein bisschen seine, nun ja, Chance genutzt hat. Ein Schauspieler, der nach dem Ende seiner WWE-Karriere auch verschiedene andere Filme ja uns auch gegeben hat und unter anderem vor kurzem auch erst bei Amazon Prime Video, sagt man nur Prime Video ohne Amazon, Heads of State. Das war eine ganz fluffige, kurzweilige Actionkomödie und viele weitere Dinge.
Ricky Stanicky.
Ja, sorry. Auch so ein Film, ne? Ich sag nur, also das ist ja eigentlich die Figur oder der Mensch, der hier im Zentrum steht und der das auch ganz gut macht. Er hat sehr breite Schultern und trotzdem möchte ich die Frage nochmal so in den Raum stellen, Maurice, sind seine Schultern breit genug, um so eine Serie zu stemmen?
Ja, er ist halt, ich finde, der Spruch, der jetzt gerade immer im Internet rumkursiert, der zwar sehr gemein ist, aber sehr passend ist, John Cena ist all das, was The Rock immer sein wollte und zwar von der Außenwahrnehmung her als der super nice Guy, der ein großes Herz hat und für seine Fans da ist und der halt volles Commitment zu einer Rolle trägt, weil ich weiß noch, als The Suicide Squad und Peacemaker Staffel 1 Promophase ist John Cena, glaube ich, nie ohne Peacemaker-Anzug aus dem Haus gegangen und er lebt das halt total und wir reden hier immerhin von jemandem, der die meisten Make-A-Wish-Foundation Wünsche erfüllt hat, weil er einfach gesagt hat, ey, das ist halt ein Privileg, wenn Leute mich, also wenn es deren größter Wunsch ist, dass man mich sieht, wie fucking abgefahren ist das, dann muss ich das wohl machen. Und ich hoffe einfach, dass er niemals einer von den Bösen wird, so, weil er hat halt in der ersten Staffel bewiesen auch viel mehr als in The Suicide Squad, was er alles kann. Allein diese Szene, wo er, welches Lied hat er gespielt auf dem Piano in Unterhosen? War das Sweet Child of Mine? Oder
irgendwie sowas. Nee,
I'm coming home. Egal. Auf jeden Fall, er hat halt voll eine Range und jetzt in der zweiten Staffel wird er ja schauspielerisch vor Herausforderungen gestellt, wo man sagen muss, da muss der ja auch nochmal ein bisschen tiefer gehen. Und ich glaube, auch da Hat er gut gemacht. Und außerdem sieht er einfach aus wie eine Actionfigur. Ich liebe einfach seinen Körper. Das klingt komisch.
Klasse, die Physik aber ist klasse, ja.
Ist fein. Ist okay, Maurice. Wir judgen nicht. Wir hören dir zu.
Ja, ich liebe einfach jede Ader an seinem Arm. Es sieht einfach aus wie
ein Comic. John Cena, also der Körper ist ja schon der Special Effect. Das ist wirklich so. Und wenn so oft wie der in der ersten Staffel einfach nur in Unterhose oder fast oder sogar ohne Unterhose zu sehen war, ich finde, das hilft der Rolle so sehr, dass er halt auch, also er sieht absurd aus. Er sieht aus, als ob man wirklich einen Haufen Steine in eine Wurstpelle gepackt hätte. Und diese Wurstpelle musste dann 40 Jahre arbeiten. Weil das ist halt keiner von diesen, so ein Chris Hemsworth-Körper, so perfekt gebräunt und dann an jeder Stelle perfekt geformt, sondern der hat halt einfach harte körperliche Showarbeit gemacht und sein Leben lang wahrscheinlich trainiert ohne Ende und Zeug eingeschmissen und er hat auch noch absurd große Hände. Also er sieht einfach freakish aus. Unfassbarer Körper. Und das hilft der Rolle, weil es diesen Pathos auch noch unterstützt. Und den kann er halt auch spielen. Er ist nicht nur lustig, er ist nicht nur ein richtig geiler Action-Star, sondern er hat auch dieses Traurige, dieses etwas absurd Traurige. Und da gehört dieser Körper, der halt auch einiges mitmachen musste, auch dazu. Also er ist, ja, man nimmt ihm das komplett ab, dass dieser Typ einfach so ein emotional ein Kind geblieben ist und aber seinen Körper gestählt hat, um das Verbrechen zu bekämpfen.
Und es passt auch total in die Geschichte, die wir halt in die Origin-Geschichte, dass er einen Vater hatte, der ihn nun alles andere als geliebt hat, der ihn zu brutalsten, absurdesten Dingen gezwungen hat, letztlich ja auch vor allem am Tod seines Bruders, also der Vater hat letztlich Schuld ist, aber ihn halt getötet hat, der viel arbeiten musste und der jetzt natürlich auch als Superheld einige Abenteuer und auch einfach Kämpfe hatte. Das passt natürlich total gut da rein. Ist aber auch, und das, wenn man da so ein bisschen drauf achtet, also erstmal will ich per se erstmal sagen, ich finde es super. Es ist ein toller, also ist kein großartiger Schauspieler, aber er ist gut genug und er ist ein sympathischer Typ. Und der die Rolle des Peacemakers klasse verkörpert. Aber der hat eben parallel zu seiner WWE-Karriere, und das sehen wir dann auch in den späteren Kämpfen und in seiner Abschiedsshow, wo ich teilweise Ausschnitte die Tage noch gesehen habe, der ist einfach auch kaputt. Der kann nicht mehr gerade laufen, alles tut weh, vom unteren Rücken bis zum Knie, ist einmal komplett alles tot. Ist auch völlig legitim. Und das siehst du auch. Also wenn er auch hier bei Peacemaker immer mal, keine Ahnung, wir sehen ihn halt mehr oder weniger aufrecht stehen, aber so richtig aufrecht ist es halt eben alles nicht mehr. Und er ist natürlich einfach auch limitiert in seinen Möglichkeiten. Ja, er ist groß und stark, aber er ist jetzt kein Charakterschauspieler und keiner, der grazil jetzt irgendwas machen kann. Also ich sehe den nicht nochmal irgendwie in so einem La La Land Tent tanzen oder so. Das sehe ich da halt einfach nicht. Muss er natürlich auch nicht, ganz klar. Aber er hat einfach auch, wie gesagt, gewisse Grenzen. Und ich frage mich, ob mir die zu sehr aufgefallen sind hier in der zweiten Staffel, wo es eben doch einige Szenen gab, wo er einfach auch emotional aus sich rauskommen musste, wo es Verluste gab, wo er einfach zerstört war. Und ich muss sagen, das hat, glaube ich, für mich nicht immer so funktioniert. Also ich konnte die Szene nachvollziehen und ich will das auch wertschätzen, was John Cena da geleistet hat, aber da gäbe es sicherlich noch auf jeden Fall Spielräume nach oben. Und deswegen auch die Frage, ob ihr denkt, dass er hier durchweg glänzen konnte. Heiko, was waren da so deine Eindrücke? Ist John Cena ein sicher gewachsener Schauspieler dieser Aufgabe gewachsen gewesen?
Also ich finde schon. Ich finde, der hat in den letzten Jahren auch noch einiges gelernt. Und für mich haben die emotionalen, vor allem die romantischen Passagen hier richtig gut funktioniert. Was aber auch einfach an der Chemie liegt, die er mit seiner, der Name der Schauspielerin.
Jennifer Holland.
Genau. Die haben eine tolle Chemie, die ganzen Figuren haben alle eine tolle Chemie miteinander. Von daher, das hat mich überhaupt nicht gestört beim Gucken. Und interessant finde ich, dass ich es gerade gelesen habe, also vor ein paar Tagen gelesen habe, dass ja ursprünglich Dave Bautista den Peacemaker spielen sollte in The Suicide Squad. Alter Kumpel von Gunn, der ja auch Drax the Destroyer in Guardians gespielt hat, auch ein Wrestler, auch ein körperlich eindrucksvoller Typ, der auch gleichzeitig gut spielen kann, auch lustig ist. Aber man muss echt sagen, mit Bautista in der Hauptrolle hätte es diese Serie nicht gegeben. Denn der ist auch sehr, sehr gut, aber er kann nicht genau das treffen. Er hat nicht diesen Sympathiefaktor wie ein John Cena. Und der hat diese Rolle sich zu eigen gemacht. Diese Rolle wurde ihm auf den Leib geschneidert und geschrieben. Und ich finde, ich hätte mir jetzt niemand anderen in der Rolle vorstellen können.
Mhm. Maurice, hast du die Grenzen von John Cena hier in der zweiten Staffel gespürt?
Ja, also ganz klar, er ist halt einfach am Ende der nächste Sean Penn, wobei ich Sean Penn gar nicht so geil finde, ich persönlich jetzt. Aber das, was da für eine Superhelden-Serie abgefragt wurde, ich finde, da haben lustigerweise alle Schauspieler, die wichtig waren für große Szenen, richtig brilliert. Also gerade in der letzten Folge haben wir halt auch von Adebayo zwei Reden oder zwei Szenen gehabt, die richtig gezeigt haben, wie krass diese Schauspielerin ist, die man zuletzt vielleicht noch bei Minecraft gesehen hat und die einfach nur dafür da war, um kurz ein bisschen Ass zu kicken und diese schlechteste Geschichte aller Zeiten irgendwie zu kaschieren, dass dieser Film eigentlich gar nicht existieren dürfte. Und die hat halt hier eine der schönsten Ansprachen gehalten, die glaube ich vielen Menschen in privaten Situationen, glaube ich, nochmal so eine Inspiration sein könnten, wie man mit Menschen redet. Also Daniel Brooks, von der rede ich gerade.
Mhm. Okay. Ja, wir hatten hier verschiedene Figuren und wir haben jetzt auch noch schon quasi die zweite wichtige Figur, nämlich Agent Emilia Harcourt angesprochen, die von Jennifer Holland gespielte Frau, die wir auch aus diversen Gunn-Verfilmungen aus offensichtlichen Gründen kennen. Und die hat gemeint, die hatten eine gute Chemie und das würde ich grundsätzlich auch sagen. Ich muss sagen, ich weiß immer gar nicht so genau, da ist ja dieser Flirty-Aspekt, dieser Romance mit drin. Ich weiß nicht, ob ich den gebraucht hätte. Ich weiß nicht, ob das nicht einfach ohne funktioniert hätte oder ob das was ist, was in so eine Serie reingehört. Also wie es umgesetzt wurde, fand ich insgesamt ganz gut. Und dass sie auch eine total zerstörte Frau ist, die ein ganz wildes Leben führt, die sich lieber in der Bar wegsaufen geht, anpöbeln lässt und halt eben Schlägereien provoziert, die total am Boden ist und ja mit sich selbst schon nicht klarkommt, deswegen auch vermutlich auch keine größere, engere Beziehung mit Menschen einlassen kann. Aber ich frage mich, ob ich das gebraucht hätte oder ob es nicht mal langsam an der Zeit gewesen wäre, hier einfach nur eine tolle Freundschaft zu präsentieren. Wie ist das mit der Freundschaft und der Liebe, Heiko? Braucht Peacemaker, eine Serie wie Peacemaker, braucht die diesen Romance-Aspekt?
Also ich glaube, die Frage war einfach nach der ersten Staffel, wo geht's noch hin? Was kann es noch an Charakterentwicklung geben? Weil Freundschaft hatten die, dass dieser im Endeffekt von einem Soziopathen großgezogene, traumatisierte Punisher Peacemaker, der da nicht mit anderen Leuten connecten kann, der hat ja einen riesen Sprung gemacht, indem er in der ersten Staffel Freunde gefunden hat, Leute, mit denen er connecten kann und Freunde, die ihn akzeptieren, so wie er ist und deswegen musst du dir für die nächste Staffel überlegen, okay, was kann jetzt noch kommen? Und ja, der nächste Schritt ist natürlich, okay, ich will nicht nur Liebe von Freunden, gibt's noch romantische, eine noch engere Bindung für mich. Jemanden, der mich wirklich so liebt, wie ich bin, auf eine romantische Art. Von daher habe ich verstanden, warum das jetzt die nächste Hürde für ihn und die nächste Challenge und eben das ist, worum es gehen kann. Und die andere Sache, ich glaube, ein Aspekt ist aber auch, dass Harcourt ist ein interessanter Charakter, über den man jetzt wenig erfahren hat in der ersten Staffel. Da wurde auch vieles angeschnitten. Und klar, ich glaube, James Gunn hat jetzt auch nichts dagegen, seiner Frau noch eine richtig gute, schöne, große, komplexe, interessante Rolle zu geben, wo sie auch mal ein bisschen zeigen kann, was sie kann. Weil, das muss ich übrigens auch sagen, ich fand Jennifer Holland in der ersten Staffel total okay, aber das war jetzt keine Breakout-Rolle. Und in der zweiten Staffel gibt's aber wirklich ein paar Momente, wo ich dachte, okay, die Frau kann auch was. Ich krieg die Emotionen total ab, die sie gerade rüberbringt. Und ich glaube, deswegen war es auch toll, dass man ihr einfach so ein bisschen, dass man sich auf diese beiden so emotional fokussieren konnte.
Und auch diese Physik, ne? Also ich glaube, was sie halt mitbringt, das, was ja ähnlich John Cena mitbringt, ist einfach, dass sie in ihrem Auftreten und ihren Bewegungen und Mimik und Gestik halt eben auch dieses all das, was ihre Figur darstellt, auch glaubhaft performt und dass das nicht so dieses Gal Gadot mäßige. Ja. No, Maxwell Lord, you have to return the stone. Mäßige, so, oh, ich bin jetzt mal ins Fitnessstudio gegangen, damit es halt nicht albern auf den Promoplakaten aussieht, sondern man sieht, dass sie badass ist. Meine größte Kritik an dem Charakter ist, aber das habe ich grundsätzlich bei Peacemaker der Serie, ist, wie viel können Leute eigentlich auf die Schnauze kriegen, ohne bleibende Schäden im Gesicht zu haben? Und so sehr, wie sie sich halt einfach mit Absicht ins Gesicht treten lassen lässt von irgendwelchen Springerstiefeln und dann immer so, man sieht immer, wie sie so Pflaster bei sich aus dem Schrank rausholt. Ich würde sagen, das kannst du nicht mit einem Pflaster und Make-up wegmachen. Die wurde.
Das Gesicht ist schon ein paar Mal operiert worden, also.
Ja. Also.
No shade.
Ja, also genau, das ist, kommt noch, also meinst du jetzt im echten Leben von ihr? Ja, genau. Das
Life
das
mit sieht man dann Art?
Ja. Es war, da hätte ich dann gerne so eine Progression irgendwie gehabt, dass man halt sieht, wie sie halt, ey, lass sie halt auch zur Not wenigstens einen Backenzahn wenigstens verlieren oder irgendwas, weil so wie sie demoliert wird in dieser Serie, aber selber ist ja auch mit Peacemaker selber, also er wird so oft so auseinandergenommen, wo ich mir einfach gewünscht hätte, dass man so was Bleibendes gesehen hätte. Nicht, weil ich so ein perverser Freak bin, der so Rotten.com-mäßig da voll geil drauf ist, irgendwelche Horrorszenarien zu sehen, aber ich finde es immer wichtig, wenn Action Konsequenzen hat. Ich finde, was James Gunn relativ gut macht, ist, dass es eigentlich selten eine Action-Szene gibt ohne einen Geschichtsgrund. Also es gibt immer eine Eskalation, wenn es halt Action gibt in der Geschichte. Und die Impacts sind auch spürbar. Aber man muss halt eben vorsichtig sein, was man seinen tragischen Charakteren zumutet, wie die zusammengeschlagen werden. Wenn sie dann irgendwie 2 Stunden später in der Geschichte irgendwo einfach ganz normal mit jemandem reden sollen und einfach aussehen wie frisch aus der Pelle.
Ja, es ist halt eine Comic-Verfilmung im DCU.
Ja, aber es ist eigentlich ein guter Punkt. Wenn wir uns Creature Commandos angucken, Creature Commandos ist deutlich brutaler. Das hätte also durchaus, also es gibt diesen Aspekt in diesem Universum, man hätte das schon brutaler machen können, gerade für eine Figur, die alles tut für den Frieden.
Mhm. Ja. Es ist auch es ist ja eine brutale Serie. Also wir sehen ja auch zerrissene Gesichter und abgetrennte Gliedmaßen und sowas. Aber es stimmt, unsere Helden haben keine bleibenden Schäden.
Ja, also selbst Vigilante, wo ja auch in der ersten Staffel irgendwann alle angefangen haben, so zu mutmaßen, dass er halt ähnlich wie in den Comics nämlich einen Healing-Faktor hat, weil er kriegt einen Zeh abgeschnitten, springt aber danach wieder rum wie sonst wer. Und
ich hab vergessen.
Ja, und sonstige Spieße. Und er wird ja immer müde, also er muss immer schlafen, um sich zu heilen, wie so ein, weiß nicht, wie so ein Son Goku. Und dann mach das wenigstens einmal kurz zum Thema, dann halt ich auch wirklich die Schnauze. Es gibt so dieses Problem für mich, wenn du Welten baust, egal ob das Superheldenlogik ist oder nicht, du musst die Regeln, die du in dieser Welt etablierst, konsequent einhalten. Sonst gibt's immer wieder irgendwann den Punkt so, was sind denn gerade die Stakes? Ist jetzt gerade wirklich jemand in Gefahr? Könnte es wirklich passieren, dass irgendwie ein Rick Flag Senior jetzt Peacemaker totschlägt? Weil anscheinend sind 60 Schläge ins Gesicht voll okay. Das kann man aushalten. Man muss einfach cool genug sein. Ja, nee, sorry. Das meine Kritik nur kurz. Ich ziehe mich jetzt wieder zurück.
Nein, deswegen sind wir hier.
Ja, okay.
Nitpicken und nörgeln.
Und hypen, finde ich auch.
Ja, und hypen natürlich. Ja.
Mein Schlachtplan sieht jetzt vor, dass ihr 3 Punkte habt, über die ich gern auch in epischer Breite sprechen würde. Und das wären so meine Dinge. Zum einen will ich auf jeden Fall nochmal so ein bisschen durch einzelne Figuren so durchspringen, ohne mir da jetzt konkret irgendwie eine rauspicken zu wollen. Aber ich sag mal so, auch Bezug hier auf unsere interne Chatgruppe. Also, ich sag mal, Igle geht's noch ganz gut, wie es aussieht. Und auch irgendwie der Martian Manhunter war auch nicht am Start, oder Maurice?
Ja, also ich bin einfach froh. Also, Moment, spoilern wir jetzt schon? Sind wir schon im Spoilerbereich? Weil dann,
da ist das, kann man noch mal antworten, ohne dass man zu sehr spoilern muss, oder?
Also, genau. Also, ich glaube, wenn wir mal da zurückschauen, wie viel Zeit wir uns genommen haben, um bei Pinguin zu spekulieren, was alles passieren könnte, hätten wir für jede Folge von Peacemaker das gemacht. Eine Serie, die einem wenigstens Brotkrumen hingestreut hat, damit man spekulieren kann. Dann hätten wir immer so 6-Stunden-Casts aufgenommen. Ja, also sagen wir es mal so, die Serie aufgrund der Nähe zu den Comics und dass auch James Gunn ja wirklich wenigstens die Comics gelesen und auch ganz wichtig, Herr Snyder, verstanden hat, ist ja das Schöne, dass ganz viele Sachen dann doch jetzt auch in der letzten Folge angeteasert wurden, die so viel Hoffnung machen als Comic-Fan, wo ich sage, jetzt bin ich aber gespannt, wie er das umsetzt. Und bei den anderen Sachen war es einfach dieses, oh mein Gott, hoffentlich stirbt nicht das Tier, was man ja bei jeder Sache hat. So ist einer der Gründe, warum ich mir Good Boy noch nicht angeguckt habe. Heißt der so, oder? Der Film mit dem Hund.
Ja, nee, der ist John Wick.
Nicht zu verwechseln mit Old Boy. Sehr gut. Ja, und halt eben dieses Spekulieren, oh, welcher Charakter kommt denn vor? Und auch allein das, es wird ja ein neuer Charakter introduced, zumindest halt im Rahmen von uns oder von den Filmkennern. Man kennt ja Rambeau noch nicht. Wie heißt die nochmal mit Vornamen? Die Cyborg-Frau. Sorry,
Cyborg-Frau, wohlgemerkt mit Anführungsstrichen.
Sacha Bordeaux, so, nicht Rambeau.
Sacha Bordeaux, ja.
Sacha Bordeaux, die kennt man ja unter anderem aus Batman-Comics und aus einer anderen Comic-Reihe. Es kommen ja immer wieder dann doch so tröpfchenweise DC-Charaktere vor, wo ich so, und dann denkt man sich ja vielleicht kommt das ja auch als nächstes. Und es war ja ein bisschen die Vermutung, wird Martian Manhunter vielleicht eingeführt, weil der jemand ist, der sich mit Tieren der Erde nicht so richtig auskennt, in der Rolle von Langston Flurry, der direkt irgendwie ein Fan-Favorite wurde, einfach nur, weil er, glaube ich, in der zweiten Folge einfach einen krassen One-Liner nach dem anderen raushaut und man einfach dachte, warum gibt's diesen Charakter überhaupt? Der ist einfach nur dafür da, einfach verstörende Sachen zu sagen und das in einer Welt, die sich schon ernst nimmt. Und er hebt es halt so voll auf. Und das liebe ich auch schon wieder, dass das halt möglich ist. Einfach nur wahrscheinlich, weil James Gunn Bock drauf hatte, diesen Typen in seiner Serie zu haben, der dann solche Sachen sagt. Was war deine Frage?
Einfach so ein bisschen durch die Figuren wollte ich springen. Und da gibt es unter anderem ja auch diesen, wenn du ihn gerade erwähnt hattest, ich habe den Namen rausgesucht gehabt, jetzt habe ich ihn wieder gelöscht. Dieser Typ, den wir auch schon kennen aus den Guardians-Filmen und auch aus Walking Dead. Mensch, wie heißt der? Der diesen Schamanentypen spielt.
Michael Rooker, den man unter anderem schon in The Suicide Squad gesehen hat.
Ja, war das mal eine Rolle, die man einfach so wie sie
Savant.
Ist? War das mal eine Rolle, die so wie sie ist, wir hätten einfach komplett streichen können und wir hätten sie nicht vermisst?
Naja, glaub, das war halt der
Iggy-Subplot. Ja. Ich glaube, das war einfach alles dafür, da, wie Heiko gerade meinte, um Iggy als Charakter noch ein bisschen mehr Fleisch zu geben, literally, und halt einfach so dieses, also ich glaube, der hatte einfach wieder Bock, mit ihm irgendwas zu machen.
Ja.
Und dass man halt auch versteht, warum ist denn Eagly, der Sidekick, so unbesiegbar und so stark? Also weil es ja schon ein bisschen weird ist, dass du halt so einen Adler hast, der so ein, ja auch immer als so ein Plot-Device immer im richtigen Moment auftauchen kann. Und hier kriegen wir so ein bisschen eine Erklärung dafür. Und ich glaube, das war fucking albern. Man war schon für eine Folge lang auf jeden Fall so, oh shit, was passiert jetzt? Aber ja, ich will ja nicht spoilern, ne?
Genau, weil wir müssen, glaube ich, bald mal in den Spoilerbereich kommen, weil es gibt ein paar Punkte, wo ich gern drüber sprechen würde mit euch, was auch, also bisher war ich ja mit der Kritik relativ zurückhaltend, aber es gibt ein paar kritische Punkte.
Okay.
Bei dieser Staffel.
Dann sehe ich das mal schon kommen. Dann lass doch vielleicht noch allgemein über unsere Eindrücke spoilerfrei und vielleicht auch ein kurzes spoilerfreies Fazit geben und dann werden wir nochmal einen Spoilerbereich hinten dranhauen, der wirklich notwendig ist, weil doch eine ganze Menge Sachen passiert sind in der zweiten Staffel und ich möchte mich mal vordrängeln, weil ich nämlich glaube, dass ich so ein bisschen das zum aktuellen Zeitpunkt vermutlich negativste Fazit ziehen würde, denn ich muss sagen, das Finale konkret auch von Staffel 2 kann für mich nicht mit der ersten Staffel mithalten, aus vielerlei Gründen, unter anderem weil die große Epicness, die natürlich eine Alien-Inversion hat, nicht vergleichbar ist mit dem, was wir dann hier am Ende der zweiten Staffel bekommen. Ein eher, wenn man so will, emotional geprägtes Finale, mit dem nicht mehr so wahnsinnig viel passiert. Da stecken natürlich tolle Sachen drin. Wir Fans kriegen noch ein bisschen was geboten und den ein oder anderen Verweis auf potenzielle Story-Arcs, die jetzt hier unter anderem, was vermutlich in Filmen oder weiteren Serien benutzt werden könnten, stecken da irgendwie drin. Aber das macht das per se erstmal nicht zu einem geilen Finale, weil das irgendwie so unrund ist und so wenig abgeschlossen und mich auf jeden Fall nicht zufrieden und glücklich hinterlässt. Gerade auch, weil die Charakterentwicklung, die wir hier sehen, auch über weite Strecken, wie ich finde, keinen richtigen Abschluss finden und konkret auch das Strugglen, was ja Peacemaker auch im Laufe der zweiten Staffel hat, keine vernünftige Auflösung kriegt, beziehungsweise viel eher eine behauptete, die wir gar nicht so richtig sehen. Ich finde es alles ein bisschen, nur ja, dünn ist das Wort, das ich hier mir notiert habe, und ich hoffe doch sehr, dass die einzelnen Figuren, auch konkret unser Protagonist, in irgendeiner Form nochmal woanders ein bisschen mehr, nun ja, einfach Fleisch an Rippen, hatten wir es gerade genannt, bekommt. Das wäre mir schon persönlich sehr gelegen. Staffel 3 wird es nicht geben, also bin ich mal gespannt, wo und wie und ob überhaupt das nochmal irgendwo kommt. Heiko, wie sieht's aus? Was ist dein spoilerfreies Fazit?
Also insgesamt hat mir die zweite Staffel auch wieder sehr gut gefallen. Ich finde auch, dass die ersten 7 Folgen eigentlich gar nicht so dünn sind. Für mich sogar interessante Aspekte aufmachen mit der anderen Welt, mit den Figuren, die wir da sehen, und auch emotional macht das für mich alles total Sinn. Ich muss dir aber auch ein bisschen recht geben, die letzte Folge ist kein guter Abschluss der Serie. Und gerade weil wir jetzt gehört haben, dass es eben keine dritte Staffel Peacemaker geben wird, gibt vielleicht was anderes, keine Ahnung, gibt's noch keine konkreten Ankündigungen, aber die erste Staffel ist eine sehr runde Sache und die zweite Staffel ist die baut sehr viel vor, die will sehr viel introducen, was vielleicht mal später irgendwann wichtig wird in der letzten Folge, und es gibt auch Aspekte der letzten Folge, die ich toll finde, darüber reden wir gleich. Aber insgesamt finde ich auch, sie wirkt nicht ganz so rund. Sie macht aber trotzdem tierisch viel Spaß. Ich habe mich auf jede einzelne Folge gefreut.
Okay, ich freue mich schon echt auf den Spoiler-Part, weil wir müssen richtig gegeneinander kämpfen hier. 2-1. Weil ich muss sagen, ich fand, dass die größte Kritik, die ich teilen kann an der 8. Folge und der letzten Folge, war das Pacing-Problem. Ich würde jetzt mal ganz übertrieben sagen, es hat ein bisschen sich so Game of Thrones mäßig angefühlt, von wegen, wir haben uns ganz viel Zeit gelassen, alle großen Themen zu behandeln und die Serie auch jede Woche darauf hinzufiebern, was passiert als nächstes mit fantastischen Cliffhangern. Das hat richtig wieder Bock gemacht, das hat Bock auf Fernsehen gemacht. Und dann musste halt in der letzten Folge ganz viel noch passieren, ganz schnell. Aber ansonsten würde ich sagen, es war das perfekte Ende für die 11th Street Kids und es hat sich angefühlt wie das Ende von einer Miniserie, wenn man so ein 6 oder 12 Ausgaben lange Miniserie von DC Comics liest, wo man sagt, ah, okay, und das wird dann jetzt in einem Paperback gesammelt und dann stellt man sich das ins Regal.
Okay, dann seid ihr jetzt vorgewarnt, liebes Publikum. Ihr müsst jetzt 2 Sachen machen. Zum einen müsst ihr erstmal kurz rüberkommen auf tele-stammtisch.de/discord und unserem Community Hub joinen. Dort könnt ihr mit uns nämlich über ganz viele Dinge sprechen, natürlich konkret Filme, Serien und Comics, aber natürlich auch mit Maurice und Heiko über das Finale der zweiten Staffel und generell Peacemaker und DCU und Gunn und hast du nicht gesehen. Und wenn ihr das mal alles gemacht habt und den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes, dann habt ihr jetzt noch die Gelegenheit, fix unserem vermutlich viel zu langen Spoiler-Part zu lauschen, den wir jetzt noch anschließen werden. Denn es gibt eine ganze Menge Sachen, die wir besprechen müssen. Ich weiß nicht genau, was euch unter den Nägeln brennt, aber Maurice, ich würde gerne von dir wissen, wann du das letzte Mal Schach gespielt hast.
Vor einem Jahr. Also, war das jetzt eine ernst gemeinte
Gut
Frage?
Ende, oder? War eine schöne Folge. Ja. Dankeschön, Leute. Tschüss.
Also, Schachmatt, würde ich sagen, für diesen Podcast. Ich gehe direkt in den Kampf rein.
Gönn dir, ja.
Ja. Ich sag, was habt ihr denn erwartet? Also mal ganz im Ernst, wir haben von jedem Charakter eine fucking Arc gekriegt mit einer Charakterentwicklung, einer Akzeptanz des Selbst und des Untereinanders. Und natürlich, was ist mit seinem Bruder? Wird er sich irgendwann rächen? Was ist mit der Nazi-Erde? Was ist mit dem anderen Rick Flag Jr., der in der Nazi-Erde wahrscheinlich, glaube ich, auch ein suppressed Homosexual ist, der eigentlich nämlich gar nicht in Harcourt verliebt ist, sondern in Christopher Smith? Und all die Theorien, die wir alle haben, während man jede Folge geguckt hat. Aber es ist doch klar, dass wir nicht alles wahrscheinlich bekommen werden in so einer Serie, auch dann nicht in der letzten Folge. Und ich glaube, die zweite Staffel hatte im Vergleich zur ersten noch höheren Fokus auf die Emotionen der Figuren. Und ich glaube, die wurden alle ganz gut abgehandelt. Also wir haben mit Adebayo, wir haben mit wie heißt der nochmal, Diebeard, was ist eigentlich der Charaktername? Ich kenne nur noch.
Economus.
Harcourt, wir haben mit Chris. Vigilante nicht so richtig, aber ich glaube, der muss sich auch nicht entwickeln. Der ist genau so, wie er ist, richtig und falsch zugleich. Und wir haben ja auch mit der Gründung von Checkmate eigentlich einen ganz netten Neuanfang für eine neue Serie. Es ist natürlich sehr weird, weil Checkmate in den DC Comics eigentlich ein sehr autoritärer Verein ist, der mit ganz klaren Hierarchien arbeitet, von wegen King, Queen und all solchen Sachen. Ich hoffe, dass das nicht zu awkward wird, weil ich sehe nicht aber einen Economist darin funktionieren.
Boris, hast du auch gejohlt, als sie das revealed haben, das Checkmate, den Titel? Ich habe hier gewuht und die Arme hochgeschmissen und gedacht, oh mein Gott. Ich war einfach dieses Leonardo DiCaprio-Meme, das auf dem Fernseher gezeigt hat. Ein Name, den ich kenne.
Ja, ich war halt in dem Moment, wo Sacha Bordeaux halt das erste Mal vorkam, war ich so, ja. Hä? Was passiert denn jetzt? Also jetzt kommt noch eine Cyborg-Latina, also sorry, aber jetzt nach Engineer direkt nächste superpowered Frau einzuführen, die auch Roboterkräfte hat, die man aber dann in der Serie nicht sieht, richtig? Also es war alles so ein bisschen weird, auch mit ihrer Origin-Story und ihrer Motivation. Ich fand die Character Assassination von Rick Flag Senior auch voll richtig und wichtig, weil er nämlich schon bei Creature Commandos ja eigentlich gezeigt hat, dass er ein ziemlicher Meathead ist und auch Frauen einfach nicht gut behandelt oder halt sein Verhältnis zu Frauen problematisch ist. Immerhin muss er, damit Rick Flag Junior und er alterstechnisch Sinn machen, schon mit 18 jemanden geschwängert haben. Und wie er eigentlich immer alle nur benutzt. Also er ist quasi wie Amanda Waller, aber weniger kontrolliert, weil er hat halt mehr Emotionen als Amanda Waller. Während Amanda Waller diese kluge Strategin ist, ein echter Counterpart zu Lex Luthor, ist Rick Flag einfach das typische Problem, wenn ein Soldat plötzlich zum Hauptoffizier wird oder so, einfach nur, weil er gut Leute erschossen hat. Und das sehen wir ja in dieser Serie total. Und deswegen fand ich das auch nicht so schlimm, dass er so anders wird im Laufe der Serie.
Also ich finde es ja interessant, also die Serie über fand ich es interessant, weil er offensichtlich einen Grudge gegen Peacemaker hat, aber es nicht zugeben will vor den anderen, aber es ist eigentlich super offensichtlich ist, dass er ihn halt rankriegen will, weil er seinen Sohn umgebracht hat. Alles komplett nachvollziehbar und auch interessant genug. Ich muss halt sagen, und das ist eigentlich mein Kritikpunkt an der letzten Folge, die wirklich viele geile Payoffs für mich hatte emotional. Das ist alles super. Was für mich persönlich nicht gut funktioniert hat, war dieses Vorbauen für Man of Tomorrow, was ja auch, also vermutlich für Man of Tomorrow, was ja auch James Gunn immer wieder schon im Vorfeld gesagt hat, so, ja, Peacemaker Season 2 geht dann direkt in Man of Tomorrow weiter. Und ich dachte, ja, okay, jetzt gibt's also einen Plan, jetzt müssen die ganz schnell in all diese Türen reingucken, damit sie einen Planeten finden, der ein Gefängnisplanet wird. Und Luthor will da halt im Endeffekt genau das machen, was er halt in Superman auch gemacht hat mit seiner Taschendimension. Metas einfach verschwinden lassen. Und jetzt findet, also was mich richtig irritiert hat, weil ich es einfach nicht durchgeholt habe, war diese Montage, wo wir sehen, dass immer mehr Argus-Mitarbeiter getötet werden und Rick Flag sich kaputt lacht mit den Luthor-Leuten. Und ich dachte, okay, was ist hier passiert? Ist irgendwas offscreen passiert, was später aufgedeckt wird? Kontrolliert Luthor ihn, also steuert er ihn? Hat er ihn schon ersetzt? Das habe ich null durchgeholt. Das war für mich gar nicht klar, weil dafür war einfach keine Zeit zu erklären, dass wie Rick Flag plötzlich einfach nur noch mit den, also es wurde gezeigt, dass er mit den Luthor Cronies da rumhängt, die wir aus Superman gesehen haben. Otis und der andere Typ mit der Brille. Was ich auch cool fand, dass diese ganze Crew von Luthor jetzt wieder vorkommen durfte. Aber warum man das so gegenschneidet, die Argus-Soldaten sterben, weil das sind ja seine Leute. Also wenn Rick Flag irgendwas ist in Creature Commandos, dann dass ihm ja diese Creatures nicht egal sind, so komplett, oder? Ehrlich gesagt habe ich Creature Commandos nach 3 Folgen abgebrochen, aber
okay, ja, also
davon aus.
Er ist halt einfach kein kluger Typ, so.
Ja, aber, also er ist aber halt dumm einfach ist was anderes als offen, also wirklich böse, kaputt lachend während den Leuten, die das Gesicht abgefressen wird.
Ich glaube, das ist dieses handwerkliche Ding, worüber wir eingangs gesprochen haben. Dieses, dass so mit der Musik in die Fresse und dieses, dass so, wenn jemand corporate wird. Also ich glaube, das war so ein bisschen ein Gegenschnitt dazu, wie man das, man kennt jemanden sehr gut, mit dem man sehr eng war. Und wenn er mit den falschen Leuten abhängt, sieht man eine Seite von dieser Person, wo man denkt, was ist das eigentlich für ein Arschloch und warum war ich jemals nett zu dem? Und ich glaube, dass ja dieses, er will halt um jeden Preis ja immer das kriegen, was er will, weil am Ende kommt ja Harcourt und sagt ja, ach sorry, ich wollte gar nicht, also sie, was war nochmal, sie soll ihn ja immer Rick nennen und sie nennt ihn immer ursprünglich, was nennt sie ihn?
General?
Sarge, General, was auch immer.
Ja.
Und ihm ist es am Ende in der letzten Folge sogar scheißegal. Und da stellt sich halt heraus, dass er halt das eigentlich nur etabliert hat, um sie halt besser zu kontrollieren, dieses persönliche Ebene-Ding. Ihm ist das scheißegal.
Das hat mich komplett auf eine falsche Fährte gelockt, weil ich dachte, oh, der weiß nicht, dass sie ihn so nennen soll. Ist das überhaupt Rick Flag?
Ist das Clayface?
Ist das Clayface? Oder ist das Luthor, der irgendwie ein Hologramm oder was hat? Weil ich habe wirklich zwischenzeitlich gedacht, wir sehen hier Luthor, weil er so out of character plötzlich war.
Aber kann ja sein. Also ich glaube, das ist ja auch das Spannende. Also,
das kann ja sein, aber das war für mich dann halt einfach, das ist mir dann zu offen.
Ja, auch also, das wenn Kokain, du eine Serie beendest, oh, das war alles ein bisschen drüber auf jeden Fall, ja.
Ja, also ich persönlich fand halt so das ist ja ein Charakter, der für das Universum übergreifend wichtig ist. Dann ist das okay, wenn seine Geschichte nicht in einer Serie zu Ende erzählt wird, wo es nicht um ihn hauptsächlich geht, sondern er ist ja eigentlich der Big Bad von dieser Serie gerade, also für diese Staffel. Und seine Agenda, was er halt macht, geht halt am Ende ja auch auf. Also das, wovor wir die ganze Zeit Angst haben, dass Chris irgendwas Schreckliches passiert, wird ja dann am Ende doch wahr. Und das war für mich dann okay. Und dass halt auch nicht alle Subplots irgendwie nochmal mit den anderen Welten, dass die nicht mehr erklärt wurden. Was ist die Welt mit den Spinnenbeinen? Ist das Future's End? Ist das eine von diesen Stranger Tales oder diese Horror Tales Comics aus den 60ern und 70ern? Das ist doch am Ende fast ein bisschen egal, weil es geht ja eigentlich um die Crew. So. Und ich fand dieses ganz bewusste Guardians of the Galaxy 3 Happy End für diese Crew einfach mal kurz zur Outline, nur um es dann mit dem Arsch einzureißen, fand ich einen okayen Rugpull. Und ich hoffe einfach, dass übrigens Salvation Run nicht auf irgendeinem Ort spielt, sondern auf Dinosaur Island. Das finde ich am besten.
Ja, die andere Sache, die ich mir halt als Frage stelle, ist, okay, jetzt ist Peacemaker auf Salvation, diesem anderen Planeten. Wenn wir jetzt aber keine, also ich hätte jetzt eigentlich schon fast damit gerechnet, dass Gunn direkt nach dem Finale Checkmate die Serie ankündigt, damit wir das noch auflösen können, weil wie viel davon kann dann in Man of Tomorrow überhaupt aufgegriffen werden? Das ist so, weil du kannst ja auch nicht davon ausgehen, das ist eine generelle Frage, das ist keine große Kritik an dieser Serie, aber ich frage mich, okay, Peacemaker greift schon viel auf, was man in Superman gesehen hat, aber du kannst ja nicht davon ausgehen, dass die Leute, die Superman 2 gucken, Peacemaker geschaut haben, weil die Tonalität ist ja, Peacemaker ist ja super adult.
Gab ja schon einige Leute, Kids, die sehr schockiert waren, nachdem sie Superman geguckt haben.
Ja,
ich habe aus meinem Sohn Peacemaker geguckt.
Ja,
und das ist das wirklich ist schrecklich. Auch wirklich ein
Ding, aber eine Verbindung ist
Frage, ob das
richtig, oder? Also ich meine, gab es nicht im Superman Maxwell Lord? Und wäre das nicht
ein
guter Verbindungspunkt auch zu Checkmate?
Also
ich meine, dann ist doch damit, das reicht doch auch völlig.
Also du wolltest jetzt darauf hinaus, dass die Tonalität.
Ich sag nur, es wäre doch völlig egal, wie Checkmate auch gegründet wurde und ob man da die zweite Staffel für gesehen hat. Dann ist halt plötzlich Maxwell Lord da, der ist halt der Chef von Checkmate, der macht irgendwas und das reicht doch als Erklärung.
Ja. Nee, ich frage mich nur, ob man in Man of Tomorrow, keine Ahnung, wenn Lex und Superman zusammen aus irgendeinem Grund nach Salvation müssen, dann treffen sie den in zerfetzter Kleidung mit einem Kokosnusshelm tragenden Peacemaker dort,
der Raptor
schon
reitet.
Seit Monaten, einen Raptor reitet und sowas. Okay, dann werden sich Leute fragen, wer ist das? Warum ist der da?
Aber das ist dann okay für den Film, weil schau dir Superman an. Wer ist Mr. Terrific? Vielleicht. Warum hat Guy Gardner einen Potschnitt? So, ne? Und ich glaube.
Ich fand's ja auch gut, aber ich habe so ein bisschen, bin mir nicht sicher, ob er das wirklich genauso, ob er das wirklich dann auflöst, ob die Story von ihm da aufgelöst wird.
Ach so, aber also, das ist, glaube ich, ja
kann
wurscht,
ja sein,
oder? Also solange man gut unterhalten ist, also im Sinn von, ich liebe es ja, wenn nichts einfach so passiert. Ich hasse es, wenn Sachen introduced werden und die werden nicht aufgegriffen. Dann sind wir wieder bei Minecraft. Warum sind das zwei Waisenkinder, die Hauptcharaktere? Warum ist die Frau, die Alpakas züchtet, mit in dieser Welt? Warum muss man ein Videogame-Klischee haben, wie bei Pixels, dass es so einen Retro-Gott gibt, der keine Relevanz mehr hat? Ne? Das wird nie aufgeklärt. Ist einfach so. Und ich glaube aber, dass in diesem DC-Universum, was halt einfach passiert ist, es wird halt ähnlich wie beim MCU super viele Sachen referenzieren aufeinander. Es wird aber immer das Spotlight schon auf die, also wenn James Gunn was macht, wird wahrscheinlich der Fokus auf das Zwischenmenschliche gelegt werden. Und wir warten ja noch sehr gespannt auf Werke im neuen DCU von Leuten, die nicht James Gunn sind, weil er hat jetzt in diesem neuen DCU aktuell vorgelegt. Ich bin sehr gespannt, was unser guter Freund, der Flash-Regisseur mit Brave and Bold,
das macht er niemals. Das wird niemals hier Andy Muschietti oder wie er heißt, machen am Ende. Das wird auf jeden Fall jemand anders sein.
James Gunn.
Ja, am Ende wird es so sein, hups, ich habe schon wieder einen Film gemacht. Upsi.
Ja, ich glaube halt einfach, wir haben es doch beim MCU auch ausgehalten, dass irgendwie Infinity-Steine? Wer ist der lila Typ mit dem Rosinenkinn? Und
ja, total. Nee, es ist wirklich nur, dass ich mich halt das Einzige, was mich dran, wenn die angekündigt hätten, es gibt eine Peacemaker Season 3, hätte ich gar keine Beschwerden. Dann würde ich sagen, ja, alles klar, wird halt, ist halt der Teaser für die nächste Peacemaker-Staffel. Und das finde ich einfach nur so schade, weil das war mir alles wirklich ein bisschen zu schnell und so ein bisschen zu viel Vorbau plötzlich für irgendwas anderes, was damit jetzt eigentlich nicht mehr so viel zu tun hat. Und auch ein bisschen zu, also wirklich, das ist meine einzige Kritik an dieser letzten Folge. Ansonsten fand ich ja das Ganze, wie die Sache auf Erde X aufgelöst wird mit den Nazis und dass der Vater eben kein schlimmer Nazi war, sondern und dann trotzdem getötet wird und so, dass er wieder alles verliert, das fand ich eigentlich extrem passend und super für die Figur.
Aber dass halt Chris Bruder ja auch überlebt, war ja ein Last-Minute-Rewrite, ne? Das war dann auch wieder was, eigentlich sollte der halt sterben und damit, glaube ich, auch die Geschichte von Erde X beendet sein. Aber ich glaube, das Potenzial, den irgendwann nochmal auftauchen zu lassen mit irgendeiner Nazi-Justice League, ist dann auch zu verlockend. Und ich fände es auch ehrlich gesagt ganz geil in der jetzigen Zeit, wo Fans schon jubeln müssen, dass in dem nächsten großen Absolute Batman Comic Batman gegen den Kuckucksklan kämpft, wo ich einfach sagen muss, ja, das müsste eigentlich die ganze Zeit eigentlich nur noch Thema in Superhelden-Comics sein, wie scheiße Nazis und Faschisten sind. Und insofern habe ich Bock auf einen Kinofilm, wo Superhelden Nazis einfach radikal auslöschen. In dem Gemütszustand bin ich gerade.
Da sind wir hier auch bei einem meiner letzten Notizstichpunkte für unsere Besprechung heute, nämlich generell die politische Kommentierung, die hier drin steckt. Wir haben das zuletzt häufiger natürlich auch bei Serien gesehen, wie meinetwegen The Boys und auch diesen Gen V Spin-Off, dass die hatten doch recht politische Serien, was dann immer wieder auch zum Thema gemacht wurde in den Besprechungen dazu. Jetzt weiß ich gar nicht, ob Peacemaker Staffel 1 so wahnsinnig politisch war. Staffel 2 ist es aber auf jeden Fall. Da interpretiere ich persönlich, und das liegt ja auch ein bisschen auf der Hand, sehr viel Kommentierung auch einfach rein gegen den Faschismus, den wir da gerade in den Staaten sehen. Und konkret auch die allerletzte Szene, als dann Peacemaker abgeholt wird gegen seinen Willen. Das ist letztlich ja einfach eine Analogie auch zu diesen ICE-Leuten, wo diese Behörde, die da Menschen mit vermutlich Migrationshintergrund in den Staaten einfach von der Straße wegschnappt und also aus dem Land schafft. Das waren doch recht deutliche auch Kommentierungen auf den Status quo in den Staaten. Wäre auch nicht überrascht, wenn diese letzte Szene da vielleicht nochmal kurzfristig ein bisschen angepasst wurde oder überhaupt erst in der Form entstanden ist. Ist das eine Serie, die das verträgt, die das braucht? Und ich sage ja, auf jeden Fall. Gerade weil Peacemaker ja auch so eine Figur ist, die so wahnsinnig patriotisch ist und für den Frieden, für Amerika und auf jeden Fall auch für ein anderes Amerika steht, als wir das gerade in den Staaten sehen. Und fand ich persönlich sehr gut. Könntet ihr euch vorstellen, und das ist nämlich bei Gen V und bei The Boys zuletzt der Fall gewesen, dass diese politischen Aspekte etwas sind, was ein Publikum auch abstößt?
Naja, wenn wir sehen, wie tone-deaf viele Konsumenten heutzutage sind und denken, dass Homelander ein Anti-Held ist und missverstanden ist, muss man, glaube ich, leider immer deutlicher werden in gewissen Kommunikationen. Genauso sind Superhelden ja entstanden in der Zeit, wo der Faschismus überall Einzug gehalten hat. Deswegen haben wir Superman. Und man hat ja auch die Diskussion, wie James Gunn angefeindet wurde, dass er nicht klarer sich dazu äußert, ob der Plot von Superman eine Parallele zu Israel und Palästina ist. wo man einfach eher so einfach ganz klar, es ist genau wie bei allen Superhelden-Comics, alles ist inspiriert von der echten Welt und natürlich steckt in allem meine persönliche politische Agenda oder mein Verständnis dahinter. Und ich finde, die erste Staffel hat ja ganz gut gezeigt, was verkehrt läuft in Amerika und auch dieses, dass du die ganze Zeit denkst, dass du ja eigentlich was Gutes machst, weil du ja die Welt vor Bösewichten wie Drogendealern befreist, indem du die erschießt. Aber dass das eigentlich ein systematisches Problem ist, dass es überhaupt Drogendealer gibt, das wird ja ihm, also Christopher Smith, auch erst in Staffel 1 bewusst, als Leute ihn mal so ein bisschen Reality-Check vorführen. Und ja, ich glaube halt, ja, also ich wie gesagt, ich glaube halt, dass man einfach sich gerade vieles offen hält, falls man politisch noch klarere Worte finden muss. Und ich hoffe, dass sich genug Leute dran stören werden, um mal darüber nachzudenken, warum sie sich daran stören.
Ich finde, es ist aber immer noch ein großer Unterschied zwischen jetzt zum Beispiel dem politischen Kommentar in Peacemaker oder The Boys oder Gen V. Also The Boys und Gen V sind ja, haben sich ja zu einer kompletten Satire entwickelt. Das ist ja eine Satire, die dann, wenn eine Staffel rauskommt, zwei Monate später von der Realität überholt wird. Und dann müssen sie in der nächsten Staffel noch konkreter und noch cartooniger werden, damit es überhaupt noch als Satire zu erkennen ist. Während bei Peacemaker sich darauf, also Peacemaker, finde ich, hätte tatsächlich auch eine Serie sein können, die auch, keine Ahnung, schon 10 Jahre vorher rausgekommen ist. Also vom politischen Kommentar. Weil im Endeffekt, das bezieht sich nicht direkt auf Trump, kann man natürlich jetzt alles drauf beziehen, weil wir in dieser Zeit leben. Aber der Witz ist ja auch, dass er sich selbst nicht als Nazi gesehen hat, aber einfach super rassistische Überzeugungen hatte in der ersten Staffel und dann erst Stück für Stück von einem Freundeskreis aus etwas diverseren Personen, eine schwarze Person, mal einen Reality-Check bekommen hat. Und jetzt ist natürlich der Gag, ja, er ist jetzt nicht mehr Rassist und kommt dann halt in diese perfekte Welt, die halt eine Nazi-Welt ist. Also, ich finde, das ergibt sich eigentlich eher aus der Figur, diese Story-Wahl, als jetzt aus einem konkreten politischen Moment. Obwohl es natürlich auch perfekt in die Zeit passt. Also, und die Sache, dass er da am Ende im Endeffekt verschleppt wird und verschwinden soll, ja, das passt natürlich auch total, hätte aber auch zu Guantanamo Bay passen können. Also dieses, wir lassen politisch unliebsame Leute
halt konkret immer verschwinden,
am liebsten irgendwo, wo es...
Es sind die Metawesen, es ist genau klar, wie bei den X-Men. Es ist schon eine krasse Analogie zu eben Einwanderung und zu meinetwegen Persons of Color.
Ja. Wobei ich finde, natürlich witzig, dass er als weißer, Nicht-Meta direkt als erster verschwindet, ist schon absurd. Die andere Sache ist, dass Metas in James Gunns DCU, das ist nochmal ein Kritikpunkt, finde ich, ziemlich schwammig definiert sind. Also er sagt ja, Metas sind auch alle Leute, auch Leute, die irgendwie Technologie benutzen und irgendwie... Wer ist alles ein Meta? Ist Peacemaker ein Meta, weil er einen Tech-Helm hat, der Alien-Tech beinhaltet? Nicht so ganz klar.
Ja, also ich glaube, aber James Gunn hat ja eigentlich eine Definition dafür gemacht und das war dann so in dem Moment so ein bisschen, okay, ist das jetzt innerhalb der Geschichte einfach eine Neuauslegung und dieser Mensch nutzt das einfach nur falsch? Aber ja, war auch ein bisschen, hätte man viel deutlicher machen können. Aber es war dann einfach in dem Moment wichtig, glaube ich, einfach, dass halt Bordeaux sagt, Moment mal, mit dem Typ teile ich mir ein Bett, warum mag der Menschen wie mich nicht? So, ich fighte doch für dasselbe.
Ja. Ja. Vielleicht ist aber auch, vielleicht der große Twist, dass Rick Flag Senior schon von Brainiac übernommen wurde.
Ja, das ist ja. Warum ist dann nicht eher Engineer oder Bordeaux schon von Brainiac übernommen worden?
Wer weiß.
Ja. Okay. Aber.
Meine Herren.
Ja.
Meine Punkte habe ich jetzt allesamt abgearbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr noch was auf dem Zettel habt oder ob wir hier zu einem Ende kommen wollen.
Lasst uns gerne zum Ende kommen. Ich würde noch gerne wissen, so eure Predictions für was danach kommt oder was eure Hoffnungen sind. Also wenn wir jetzt die Geschichte von Chris, dem Peacemaker, weiterverfolgen im DC-Universum, weil irgendwann ist diese Figur ja auch zu Ende erzählt. Anne, was würdest du sagen, was wäre für dich, was willst du noch sehen?
Was will ich noch sehen von einer Figur, von der es ja auch in den Comics noch nicht so wahnsinnig viel zu sehen gab? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Salvation Run das wird keine eigenständige lange Story-Arc von irgendwas werden. Das wird so, wie du gesagt hattest, wenn überhaupt eine kurze Szene in Superman werden, wo sie ihn halt finden und wieder mitnehmen. Da sehe ich nichts Langfristiges drin. Ich glaube auch, dass, soweit ich das weiß, die Salvation Run-Geschichte keine sonderlich großen Verkaufszahlen hatte, somit nicht viele Fans und da vermutlich auch, dass da nicht viele Leute in ein Kino oder zu einem Streaming-Dienst locken würde. Ich persönlich brauche nicht so richtig viel von diesem Romance-Ding noch mit Peacemaker. Ich fände es gut, wenn das, wenn überhaupt, dann halt so eine nette Nebensächlichkeit ist, auf die kein Fokus gelegt wird. Ja, was will ich sehen? Eigentlich will ich Checkmate sehen. Ich will eigentlich ganz viel Checkmate sehen. Und meinetwegen auch so ein bisschen Case of the Week mit Checkmate. Das wäre was, was ich mir vorstellen könnte in einer Serie. Aber da die halt nicht kommt, außer sie wird vielleicht doch noch angekündigt, weil jetzt das Staffelfinale von Peacemaker Staffel 2 so mega den Durchbruch oder den Erfolg darstellt. Sollte nicht kommen, gibt es da nicht viele Optionen. Ich glaube, wir sehen, wenn überhaupt, noch John Cena. Wenn wir alle anderen Figuren nochmal wiedersehen sollten, wäre ich sehr überrascht. Eagly vielleicht, und meinetwegen auch gern das neue Motorrad von Peacemaker, aber das war's dann auch.
Alright.
Ja, cool. Also ich will die Checkmate-Serie, mach das, und in der Checkmate-Serie muss dann Maxwell Lord kommen, um den einfach unter die Arme zu greifen, damit sie nicht direkt alle von den nächsten Black Ops nach Salvation geschleppt werden. Das wäre mega geil. Ansonsten, ich wünsche mir einfach, dass, wenn Peacemaker nochmal in Man of Tomorrow vorkommt, dass es eine etwas größere Rolle wird als jetzt sein Cameo-Auftritt in Superman. Weil das darf's nicht gewesen sein. Oder sie sparen es halt wirklich für einen Justice League Film auf. Und aber dann, der Mann ist ja auch schon ein bisschen älter. Darf auch nicht zu alt werden.
Ich glaube halt auch, das ist so ein Ding, ne, dass man halt einfach gucken muss, wie lange und wie teuer wird das. Ich glaube halt, alle Leute, die mit Gunn zusammengearbeitet haben, haben auch immer Bock, irgendwie nochmal mit Gunn zusammenarbeiten anscheinend. Und irgendwas findet man dann wahrscheinlich monetär immer als ein Common Ground, dass man doch nochmal wiederkommen. Aber ja, ich habe es eben schon angedeutet, ich hoffe einfach, dass diese Salvation Island letztendlich Dinosaur Island ist und man einfach so ein paar aus dem Zweiten Weltkrieg Charaktere wieder sieht, die vielleicht auch in der Hall of Justice schon angeteased wurden, im Superman-Film, weil es ja immer die große Frage ist, also im DC-Universum arbeitet man ja ganz gerne damit, um zu erklären, wo einige Helden verschwunden sind, dass die ja mal in andere Welten verschwunden sind oder in andere Zeitzonen und dass man vielleicht ein paar von den abgefahrenen Charakteren, die bei der Hall of Justice in dem Mural reingemalt wurden, wie dieser Typ, der Knarrenarme hat, dass der da auch auf dieser Insel irgendwie ist und einfach versucht zu überleben und wir einfach einen völlig neuen Chris kennenlernen, und zwar der ohne Freunde, nur auf sich gestellt, auf einmal voll gut funktioniert und endlich in Frieden leben kann und diesmal wirklich nicht zurück will, weil er endlich seine Tribe gefunden hat, und zwar sprechende Dinosaurier oder sowas. Nee, keine Ahnung. Und Eagly wird natürlich einer der Avatare für The Red, also für das metaphysische Verbindungsglied, was alle Lebewesen sind und wo Animal Man mit zu tun hat. Aber das geht jetzt zu weit. Aber ja, ich will eigentlich von allen Charakteren mehr sehen. Ich will natürlich Vigilante. Ich will einfach, dass Vigilante nochmal einmal auf seinen RDX-Kumpel trifft und dass die nochmal einmal irgendwas machen. Irgendwas müssen die noch machen, ich weiß aber noch nicht was. Aber ich hätte gerne noch ein bisschen mehr von den beiden gehabt. Ich mochte auch, dass man Spider-Man im DC-Universum jetzt einfach eingeführt hat, dass es den einfach gibt. Ich lieb's, also als Comic dann sehr wahrscheinlich. Oder mindestens als Meme. Und das muss man vielleicht nochmal kurz sagen, das habe ich eben in meinem Fazit so wenig gesagt. Ich finde, ich hab sehr viel gelacht bei der Show und ich hatte viele Gefühle. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was ganz wichtig ist. Und ich glaube auch, dass wir halt uns miteinander jetzt hier so uneinig sind. War das jetzt ein guter Abschluss oder nicht? Auch das ist ja eigentlich gut, weil es am Ende dann doch eine Serie war, die hat eine Sache erreicht, und zwar unterhalten. Und wenn es nur der Anfangssong war, den ich jetzt mit meinen Kindern immer auf dem Fahrrad morgens zur Schule immer höre und in schlechtem Kinderenglisch mitsingen, was immer sehr süß ist.
Wenn die Serie wenn sie eins geschafft hat, dann das, dass wir wieder einen Podcast machen durften.
Yes! Sehr schön.
Ich bin gespannt, welchen Podcast wir noch irgendwann demnächst mal zusammen machen werden. Ich bin mir relativ sicher, dass die Filmpodcasts bei uns immer die Jungs und Mädels aus der Redaktion machen werden. Das heißt also, jetzt fällt mir der Antagonist nicht ein.
Man of Tomorrow?
Nee, der Batman-Antagonist, der seinen Film kriegt, von dem wir vorhin noch gesprochen haben, der
Clayface.
Dankeschön. Bin mir sicher, dass der als Film hier anderweitig verwurstet werden wird, aber ich habe bereits Produktionsfotos und erste Bilder von der Green Lantern-Serie gesehen und da wäre ich doch mal überrascht, wenn wir drei da nicht nochmal irgendwann drüber sprechen werden. Und ich hoffe, ihr seht das so genauso wie ich.
Auf jeden Fall. Ja. Und dann müssen wir uns jeder noch eine Farbe aussuchen für den Ring, den wir tragen.
Geil. Es gibt jetzt ganz viele neue. Ich habe noch Johns ein bisschen aufgehört zu lesen, so, aber es gibt jetzt ganz viele neue Farben, die ich alle nicht mehr
verstehe. Finde ich alles scheiße. Wie so ein typischer Boomer, finde ich alles, was nach Jeff Jones kam, scheiße. Ja,
ist irgendwie, weil das alles immer so komisch. Alles nach den ersten 365 Pokémon ist scheiße.
Ja, genau. Entropy? Wirklich? Das ist die nächste Emotion, die es unbedingt gebraucht hat? Das war so, was? Okay, sorry.
Es wird auf jeden Fall cool. Ich freue mich jetzt schon drauf und habe mich auch sehr gefreut, mit euch heute hier und jetzt über Peacemaker Staffel 2 zu sprechen. Wie gesagt, nochmal, liebes Publikum, der Hinweis, wenn ihr mehr zu den Jungs wissen wollt, dann zum einen googelt sie einfach mal. Auf Social Media werde ich euch sowieso verlinken und kommt gerne rum beim Community Hub auf tele-stammtisch.de/Discord und quatscht uns einfach mal ganz direkt an. Lieber Heiko, lieber Maurice, vielen lieben Dank.
Danke dir.
Es war mal wieder ein Fest, Leute. Und jetzt ist spät.
Also, tschüss. Wir sehen uns in Fortnite.
Genau. Ich tanze immer noch.